Jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1. Mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy A55. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1 Giganetz.
Lieber Robert, welche Erfahrung hast du in der letzten Zeit gemacht mit Kryptos, so im letzten Jahr? Geht's dir gut damit? Oder?
In letzter Zeit geht's wieder ganz gut.
Und seit du eingestiegen bist?
Ja, so ungefähr.
Aber es hätte da viel schlimmer kommen können. Da hättest du eine Krypto kaufen können, die es gar nicht gibt. Und über die reden wir auch heute.
Sie hören den Kurier.
The first rule in investment is don't lose. And the second rule in investment is don't forget the first rule.
Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, weiter geht's im Sommer mit unserem Krimi-Marathon bei ziemlich gut veranlagt, dem Anlege-Podcast aus Österreich. Bei mir im Studio wie immer Robert Kledorfer.
Hallo.
Und mein Name ist Rüdiger Landgraf und wir haben uns ja in diesem Sommer dem Verbrechen verschrieben. Weil was nimmt man sich in den Urlaub mit? Krimis. Und haben uns gedacht, wir liefern euch ein paar Krimis für eure Ohren. Und weil wir ja ein Wirtschaftspodcast ist, wird bei uns kaum gemordet und auch wenig geraubt, sondern eigentlich betrogen.
Stimmt, gestorben ist jetzt.
Also sind ein paar Tatverdächtige schon gestorben.
Ja, aber nicht infolge der Verbrechen. Also da, ja, die Verbrechen waren ziemlich blutleer, muss ich bis jetzt sagen.
Und das bleibt auch dennoch um nichts weniger spannend, weil es ist ja immer wieder faszinierend, wie so Schäden von 5 Milliarden, 6 Milliarden, 10 Milliarden entstehen können, wie man das in der Bilanz fälscht, wie man Leute wirklich lange Zeit, wir haben in der letzten Folge gesprochen über die Kommerzialbank, die ja, glaube ich, 28 Jahre haben wir dann ausgerechnet,
ja,
Malversationen gemacht hat, obwohl sie von der Finanzmarktaufsicht und der Nationalbank und von einem Wirtschaftsprüfer begutachtet wurde. Also wie man das eigentlich macht, ist schon faszinierend. Und das hat man sich auch damals gedacht in den 80er oder 90er Jahren, als es die bis dahin größte Pleite der US-Geschichte gab, nämlich bei der Firma WorldCom.
Ja, WorldCom wurden auch geprüft, aber relativ spät halt erst.
Und prüfe, wer sich ewig bindet.
Ja. Ja, ja, weil wir haben ja schon in einer vorangegangenen Folge von der Pleite von Enron berichtet. Dieser
Erdgas und Strom.
Energieriese, ja. Das war die größte Pleite bis dato in der US-Geschichte. Und dann kam WorldCom.
Die haben das dann gleich eingestellt, ja. Wie haben die das geschafft? Was war das Kerngeschäftsmodell? WorldCom klingt so nach einem Telefonunternehmer.
Ja, das war auch so. WorldCom hat 1983 als Provinzfirma in Mississippi begonnen. Unter Führung von Gründer Bernard Edwards wurde das Unternehmen vom kleinen Billiganbieter für Ferngespräche durch Zukäufe zur Nummer 2 auf dem US-Markt hinter AT&T. Und dann kam der Telekom-Boom aufgrund der ganzen Handys.
Die Dotcom-Blase auch.
Ja, und dann haben sie sich umbenannt, eben in WorldCom. 2 Jahre später gingen über ihre Leitungen bereits 5% der US-Ferngespräche. Und die Firma stellte sogar die Telefonhotline zwischen dem Weißen Haus und dem Kreml her.
Gut, da ist ja nicht so viel telefoniert worden. Und
ja, damals in den 90er Jahren noch mehr als heute wahrscheinlich.
Ja, jetzt gibt es, glaube ich, das rote Telefon, geben ja, wird es noch.
Gibt's ja, sicher noch. Gerade jetzt braucht man es. Dann wurde WorldCom international durch die Übernahme des US-Telefonkonzerns MCI. Und man kann sich erinnern, MCI WorldCom gab es auch bei uns in Österreich.
Ja, da gab es immer Werbespots. Ja, da musste man sowas was vorwählen am Telefon,
ja, genau,
damit man dann billiger,
genau,
telefonieren kann.
Genau, so war das, ja.
Ich habe das sogar gemacht als alter Telekom-Monopolbekämpfer.
Ja, richtig.
Muss aber sagen, von der Usability her war es
Ich glaube, ich hatte Telering, weil die haben nämlich so begonnen.
Damals. Ja, genau.
WorldCom hatte dann zuletzt 20 Millionen Kunden und scheute keine Kosten. Die wollten Nummer 1 werden in den USA und wollten AT&T überflügeln. Dabei half der Firma vor allem der Börsenhype und der Boom der Telekommunikationsmärkte zur damaligen Zeit. Doch dann kam es so, dass im Juni 2000 das US-Kartellamt eine Fusion mit der Sprint-Gruppe verboten hat. Und die Telekom-Werte rasselten an der Börse in den Keller, auch weil generell die Dotcom-Blase dann geplatzt ist. Und auch die WorldCom-Aktie, mit der ging es bergab.
Gut, das ist ja noch für die Bilanz eines Unternehmens
das
selbst
ist
ja relativ
noch
wurscht.
Relativ,
ne?
Wurscht, aber es kam dann eben offenbar zu Schwierigkeiten innerhalb des Unternehmens. Vielleicht auch aufgrund dieser geplatzten Fusion. Und jedenfalls geriet WorldCom ins Visier der US-Börsenaufsicht. 2002 war das, weil man vermutete gefälschte Bilanzen. Und das war dann auch so. Das Unternehmen räumte Falschbuchungen in Höhe von 11 Milliarden Dollar ein.
Oha.
Das war doch ganz viel, denn es wurden Ausgaben für gemietete Telefonleitungen nicht als Aufwand verbucht. Das ist recht praktisch, ne? Man müsste eigentlich Ausgaben. Ja,
wie mache ich das dann? Cashwirksam? Sehe das Geld wurde einfach gestohlen oder? Ich habe es ja gezahlt, irgendwie, wenn ich es gemietet habe.
Ich habe es gezahlt, aber man hat offenbar diese Zahlungen nicht in den Bilanzen verbucht. Und somit lasse ich das unter den Tisch fallen.
Also man hat es einfach weggelassen.
Okay. Ja, das ist weg. Ja, ja.
Das ja, aber dann, solange ich noch genug Cash in der Hütte habe, geht das eine Zeit lang. Ja, ja klar, eine Zeit lang kann ich das machen. Ja. Ja. Damit eine höhere Profitabilität vortäuschen.
Damit genau, aber dann gab es eben Schwierigkeiten und dann ging das halt nicht mehr. Die Aktie stürzte auf einen Tiefststand von 6 Cent Penny Stock. Dann wurde der Handel ausgesetzt. Anleger verloren Milliarden und 20.000 Mitarbeiter ihre Jobs. Firmengründer Ebers war bereits zuvor ausgestiegen. Er räumte auch ein, bei der eigenen Firma Kredite in Millionenhöhe aufgenommen zu haben. Das ist fein. Ich meine, eine Firma vergibt da Kredite an den Firmenchef.
Ja, ja ich glaube, da habe ich dann bald auch was dazu. Ja.
jedenfalls, ein Gericht hat ihn dann der Bilanzschwindelei für schuldig gesprochen und er wurde zu 25 Jahren Haft verurteilt. Wir hatten in den Fälle.
Ja, das letzte, ist schon ganz gut, ja.
Letzte Episode hatten wir den Herrn AVW mit 11 Jahren und dann 6 Jahren.
6 Jahre Succession, 10 hat er gekriegt, ja.
Ja, ist auch super. 25 Jahre in dem Fall. Witzigerweise, der Konzern hat dann irgendwie sich wieder da rappelt, war drei Jahre später wieder fast aus den roten Zahlen und wurde dann vom Konkurrenten Verizon übernommen, der damit gegen AT&T seine Spitzenstellung auf dem US-Telefonmarkt verteidigen wollte.
Genau. Sprint gibt es auch noch und ja, also das ist, viele haben es überlebt und die Firma waren sicher wahrscheinlich auch nicht schlecht, ja, aber sie haben halt
irgendwie sind sie dann falsch abgebogen, oder der Firmenchef vor allem.
Damit kommen wir zu meiner Lieblingsbetrugsfirma, weil ich mich schon viel damit beschäftigt habe. Wir kommen nach Deutschland zu unseren zwei Wiener Burm, zu Markus Braun und zu Herrn Marschalek, der in Moskau sitzt, dem Vernehmer nach. Wir kommen zu Wirecard und wir haben ja eine Doppelfolge Wirecard produziert im Frühjahr, könnt ihr euch anhören. Es war im Februar circa publiziert worden, als ich gerade in der Karibik weilte. Ach, war das schön.
Ja, und deine Offshore-Konten, die du angesehen hast.
Ja, genau, gepflegt habe. Ja. Habe ich dir schon mal erzählt, ich wollte einmal ein Offshore-Konto eröffnen. Habe ich dir die Geschichte schon mal erzählt?
Ja, aber ich glaube, den Hörern nicht.
Ja, ich war einmal mit Meinrad Knapp von unserer Morningshow und Martin Thür vom ORF. Wir waren zu dritt auf Urlaub, das haben wir öfters gemacht. Und da waren wir in Aruba. Und da haben uns in Aruba gedacht, so, jetzt machen wir ein Offshore-Konto. Und marschieren da rein in die Bank, weil das irgendwie so ein berühmter Steuerhaven ist. Und dann super, das machen wir jetzt. Ja. Und die drei Jacksons aus Wien gehen rein und sagen, Offshore-Konto, was geht? Und die sagen, ja, ist kein Problem, kann man alles machen. Also entweder ihr habt einen Anwalt, der für euch bürgt, oder ihr kauft euch eine Immobilie um 2 Millionen Dollar, oder ihr lasst es einfach bleiben. Und wenn man dann Option 3 gewählt hat, dann ist der Bank wieder rausgegangen. Also ich kann ja sagen, so ein Offshore-Konto zu öffnen ist nicht so leicht, wie alle sagen. Ja,
hättet ihr euch einen Anwalt eures Vertrauens da suchen können, da gibt es sicher Spezialisierte. Ja,
ich bin mir ganz fest davon überzeugt. Aber kommen wir doch zu Wirecard. Und es gibt die ersten Urteile im Fall Wirecard.
Na, endlich.
Und betroffen sind Chai A. Lim und James Agar Vardena. So, aha. Robert, ich sehe deine fragenden Augen.
Großes Fragezeichen, ja.
Was haben die gemacht? Einer hat 10 Monate bekommen und der andere 21 Monate.
Das ist aber auch nichts.
Ja, aber in Singapur, gell? Das ist dann schon
ein bisschen Klammer, anders.
Ja. Ja, da kann man dann schon ein bisschen raufrechnen. Sie sind aber auch nur wegen der Veruntreuung von 88.000 und 223.000 Singapur-Dollar, das sind zusammen ca. 122.000 Euro, angeklagt.
Ach so, das sind
also
quasi
wenn du das jetzt linear, genau, wenn du das jetzt linear hochrechnest auf Auer von Welsbach oder andere, die wir vorher zitiert haben oder erwähnt haben im Podcast, da muss sagen, eigentlich trotzdem wieder relativ harte Strafen.
Ne? Noch dazu, wo ich ja vermute, so wie das jetzt klingt, dass die beiden ja Kollateralschäden sind.
Die sind, naja.
Naja, die haben das, glaube ich, nicht in Absprache mit den beiden Wiener Burm gemacht. Ne? Die haben das ja wahrscheinlich so, die sind zufällig draufgekommen im Zuge der Ermittlungen gegen die beiden Wiener, dass da noch zwei andere mitgeschnitten haben. Ne?
Ja, sie haben den früheren Asien-Finanzchef Edo Kurniawan unterstützt und der war aber wiederum ein enger Vertrauter von Marschalek. Ja.
Ah, okay.
Also insoweit bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das jetzt der Markus Braun, die berühmte Markus Braun, ich bin ja selber betrogen worden, das ist total arg, das ist ganz schlimm, ja, ob das dem jetzt entspricht. Also,
einen Betrüger zu betrügen, ich meine, ja, gibt Schlimmeres, ne?
Stimmt, aber ich glaube, vielleicht waren sie Teil des Systems, könnte man sagen.
Okay.
Ja. Was dafür nämlich spricht, ist, dass man jetzt die OCBC-Bank in Singapur dazu gezwungen hat, die Auszüge jener Konten herauszugeben, über die die tollen, volumenstarken Geschäfte in Asien gelaufen sind. Vielleicht ganz kurz in zwei Sätzen, Wirecard-Betrug, was ist der Verdacht, den die Staatsanwaltschaft hat? Und es gilt die Unschuldsvermutung, nämlich die Bilanzen wurden künstlich aufgeblasen durch hohe Geschäfte, die nicht existiert haben. Dadurch wurde starkes Wachstum vorgetäuscht. Durch starkes Wachstum wurde der Börsenkurs nach oben getrieben und auch Banken dazu motiviert, frisches Kapital zuzuschießen. In Wirklichkeit war es ein Perpetuum mobile, das nur gelaufen ist mit dem frischen Kapital, das zugeschossen wurde. Und diese Geschäfte haben gar nicht existiert. Das der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Markus Braun zählt zu den wenigen Menschen im deutschen Sprachraum, die der Meinung sind, diese Geschäfte haben wirklich existiert und behauptet steif und fest, das Geld war wirklich da und ist gestohlen worden. So. Und vor diesem Zusammenhang ist es spannend, dass jetzt der Insolvenzverwalter von Wirecard, der Michael Jaffe, geschaut hat, als Insolvenzverwalter habe ich andere Möglichkeiten als ein Kleinanleger. Jetzt schaue ich doch mal bei der OCBC-Bank in Singapur, ob es diese Konten wirklich gibt und welche Umsätze da drauf waren, über die das Geschäft gelaufen sei. Und er sagt dann laut Reuters, es gibt keinen einzigen Anhaltspunkt dafür, dass es ein Drittpartnergeschäft im behaupteten Umfang, sprich die Asiengeschäfte, bei Wirecard gegeben hat. Und das ist ja jetzt nicht der Erste, der das sagt. Nee. Das hat auch schon Visa gesagt, das hat Mastercard gesagt. Das war ein Kreditkartendienstleister, der gesagt hat, da müssten ja die Umsätze bei denen sein. Die haben auch gesagt, kennen wir nicht, haben wir nicht gesehen. Ja? Und es ist nicht denkbar, sagt er, 2018, 2019 hat er sich angeschaut, da hätte es Milliardenerträge geben sollen im asiatischen Raum. Und er sagt, die hat es einfach überhaupt nicht gegeben, weil die hätten auf den Konten dort sein sollen, auf den Konten ist nichts dort. Und außerdem hat er herausgefunden, dass zahlreiche Dokumente gefälscht waren, in denen dann einfach diese Drittpartnergeschäfte behauptet wurden. Das Verfahren in München rennt weiter gegen Markus Braun. Bin gespannt, wie lange es noch geht, aber ich denke, aufgrund der Komplexität wird es einen oder anderen Verhandlungstag geben. Aber gilt die Unschuldsvermutung, gar keine Frage. Aber ich sag's mal so, ganz vorsichtig, gut schaut's nicht aus für ihn.
Mhm. Und der anderen muss man erst finden.
Der Herr Marschalek, der sitzt in Moskau und solange Putin an der Macht ist und seine Freunde, wird der Herr Marschalek dort sitzen. Außer, wenn jemand das Gefühl hat, man kann ihn eintauschen gegen etwas anderes, was noch wertvoller ist und dann wird er halt austauschen und hat er Pech gehabt. Also ganz so sicher würde ich mich an seiner Stelle dort auch nicht fühlen. Die Leute dort sind nicht zwingendermaßen seine Freunde, sondern verwenden ihn als Tool. Und die Frage ist auch, wie viel Kohle er hat und wenn er keine Kohle mehr hat, wie viele Freunde er dann noch hat.
Kommen wir zu einem anderen Betrüger, den wir, naja, ich würde ihn gar
apropos
nicht...
Apropos Singapur.
Ja,
aber ich würde eigentlich auch kein Betrüger, genau.
Ich würde ihn gar nicht betrügen, nämlich er ist eher so in der Kategorie Jerome Kerviel, den wir schon hatten, nämlich Nick Leeson. Die Personalchefs der Londoner Barings Bank hätten sich seine Zeugnisse ein bisschen genauer ansehen müssen, denn schon in der Schule war er Mitarbeiter, der später mit hunderten Millionen jonglierte, durch die Abschlussprüfung in Mathematik gefallen.
Ah, gut, aber ich würde in Österreich eher sagen, mei, das ist so ein sympathischer Mensch, der kann nicht rechnen, das ist fantastisch.
Ja, ich meine, vor allem muss man überhaupt rechnen können, um gut traden zu können, weiß ich nicht.
Ich denke ja.
Gut.
Aber ich bin auch sehr konservativ, was das betrifft.
Okay. Jedenfalls, 1995 war es der Trieb der Börsenmakler der traditionsreichen Barings Bank, dieses Institut mit seinen gigantischen Fehlspekulationen im Alleingang in den Ruin und schockierte damals die internationale Finanzwelt. Er war damals 27 und hatte an der Börse in Singapur etwa 1 Milliarde Euro Verlust gemacht. Das war zu viel für die britische Handelsbank, die älteste Bank Großbritanniens, bei der sogar die Queen Kundin war. Leeson galt vor der Pleite als brillanter Mann mit goldenen Händchen, der forsch und dynamisch an Asiens Weltbörsen zauberte und anfangs hohe Gewinne verbuchte. Und eben mit erst 21 Jahren schickte ihn die Investmentbank Barings, gegründet 1762, wurde gegründet von zwei Brüdern aus Bremen übrigens, nach Singapur. Dort ging es um riskante Millionengeschäfte und verführt von den außergewöhnlichen hohen Gewinnchancen schob Leeson die immensen Risiken einfach beiseite. Er häufte Verluste an, die eine Zeit lang mit immer neuen Finanztricks vor der Londoner Zentrale geheim halten konnte. Problem war auch, dass in der Zentrale die Kollegen bezüglich spekulativen Börsengeschäften relativ unerfahren waren, weil traditionelle britische Bankaktien, machen wir eher nicht. Die haben sich daher nicht getraut, die Geschäfte ihres Starhändlers zu hinterfragen und er spekulierte vor allem auf japanische Aktien und Anleihen.
Wobei, ja, wie wir alle wissen, das kann manchmal Jahre dauern, bis sie sich bewegen.
Ja. Und er hat einen großen Fehler gemacht. Er hat bei Aktien einen Gewinn erwartet und bei anderen Verluste. Und dann kam das Erdbeben in Kobe.
Ah ja, stimmt.
Ein riesiges Erdbeben, ganz, ganz schlimm. Ich glaube, das war das Schlimmste bis dato in Japan.
Autobahneinsturz und so.
Man genau, hat die und dann kam es genau umgekehrt. Der Staat hat Geld gebraucht. Das heißt, die Anleihenkurse
gehen rauf
und die Unternehmen waren im Popo.
Die Unternehmen haben das Problem, dass die Anleihenkurse oder die Zinsen raufgehen. Ja. Wenn die Zinsen raufgehen,
ja, nicht nur das, es war die Inlandsnachfrage, das war alles ja Erdbeben, ja, was das Land so halb in oder die zentralen
Produktionsketten
Regionen. Wurden wirklich zerrissen. Genau, also es war wirklich schlimm, also die Aktien gingen runter. Und dann flogen im Februar 95 diese Fehlspekulationen auf und Leeson tauchte unter. Seine Kollegen fanden an dem Tag nur noch einen Zettel an seinem Computerbildschirm mit den Worten: "Es tut mir leid."
Er hat sich ja dann auch einige Tage aufgehalten in einem Beachclub in Malaysia, also knapp außerhalb von Singapur, und ist dort untergetaucht mit seiner Freundin, und die haben sich im Fernsehen angeschaut, die Berichterstattung. Also,
das ist
aber super. Ich glaube nicht, dass dem gut dabei gegangen ist.
Nein, aber man kann natürlich dann voraus antizipieren, wenn man jetzt so informiert ist, vielleicht wie man dem Ganzen entkommt. Er hat es auch probiert. Er flüchtete nämlich nach Europa und konkret nach Frankfurt. Am Flughafen war aber Endstation, da wurde er festgenommen und nach Singapur zurück.
Ja, genau. Ihm war klar, ich werde sitzen müssen für die Geschichte. Und dann hat er sich überlegt, wo sitze ich lieber, in Singapur oder in Deutschland?
Ja, und dann hat er sich witzigerweise für Singapur entschieden.
Na, für Deutschland, die haben ihn dann abgeschoben.
Ja,
die Deutschen haben ihn abgeschoben, aber er hat sich nicht entschieden.
Ach so, okay.
Und er hätte eigentlich sich überlegen sollen, nach England zu gehen, weil die hätten nicht ausgeliefert unter Umständen als Staatsbürger.
Wahrscheinlich.
Also in Drittland
zu
gehen.
Es war ein Fehler, da nach Frankfurt zu fliegen, aber vielleicht gab es eine unerwartete Zwischenlandung oder war Lufthansa günstiger als British Airways, man weiß es nicht.
Genau, einmal gespart beim Flug und schon ist
besser. Schon ist bessere Business Class in der British, ja.
Als bei der Lufthansa, na gut, da können wir mal den anderen Podcast wieder empfehlen an dieser Stelle, das Kleingedruckte, wo wir uns mit solchen Themen beschäftigen,
Herr Nucci und ich. Jedenfalls, die Bank war dann am Ende und die niederländische ING-Gruppe nutzte die Gunst der Stunde und übernahm das britische Bankhaus für nur einen Pfund. Ja, Leeson musste hinter Gittern zwar seinen vornehmen Lebensstil dort aufgeben, sein Geschäftssinn ging ihn aber nicht verloren. Er verkaufte seine Geschichte, die später auch verfilmt wurde, an eine britische Boulevardzeitung. Und seitdem er 1999 wegen guter Führung schon nach 4 Jahren vorzeitig aus der Haft entlassen wurde, war er zunächst obdach- und mittellos und erkrankte auch an Krebs. Von dem ist er mittlerweile geheilt und heute verdient er seine Brötchen als gut gefragter und gut bezahlter Referent in Großbritannien. Und er schildert Bankern, wie er die Barings Bank ruiniert hat, und gibt offen zu, dass alles sein Fehler gewesen sei. Naja, kann man auch schwer abstreiten. In seiner Freizeit studierte er erfolgreich Psychologie und einige Jahre war er General Manager beim Fußballclub Galway United.
Weil du sagst, kann man schwer abstreiten, stimmt schon. Auf der anderen Seite, ich tue mich immer schwer bei solchen Unternehmen, die Controlling-Abteilungen haben, Controlling-Vorstände haben,
ja, das sind wir wieder beim
interne
Thema,
Revision haben. Ja, die schauen sich das ja an, dass ein einzelner Typ, der jetzt auch, und Nick Leeson war jetzt ja kein großes Licht in dieser Bank, der irgendwie so der Direktor dort gewesen wäre, sondern der war auch ein
Mitarbeiter,
ein Trader, ja. Dass ein einzelner Trader das kann und dass keiner kapiert, was die Trader tun und alle sagen, du bist unser Golden Boy, du machst das einfach, das Geld rinnt einfach rein. Weißt du, es erinnert mich ein bisschen, an eine ganz andere Geschichte, nämlich an die Salzburger Wohnbauaffäre mit den verspekulierten Millionen aus dem Wohnbaufonds in Salzburg, wo man auch dieser Magistratsmitarbeiterin, ich nenne jetzt bewusst keinen Namen, oder Landesmitarbeiterin gesagt hat, na, die ist so gut, die Frau Kollegin, die kann mit Geld einfach umgehen, die hat einfach kurz geführt, da kommt immer automatisch das Geld rein und das ist total toll und die fühlt sich dann sozial anerkannt deswegen und deswegen funktioniert das. Ja? Und das ist natürlich vollkommen absurd, ja.
Ja, es geht viel zu leicht.
Weil niemand Geld herbeizaubern kann. Und das finde ich halt das Verrückte daran.
Mhm. Kommen wir zum nächsten Fall von dir, der ist wirklich auch sehr bemerkenswert.
Ja, der ist wirklich ein unglaublicher. Und wenn wir jetzt bei ein paar Leuten schon immer gesagt haben, ist das jetzt Betrug, war da Betrugsabsicht oder nicht? Und Nick Leeson haben wir ja gerade diskutiert. Also bei der folgenden, glaube ich, gibt es keine Frage. Das ist ganz klarer Betrug.
Glaube ich auch.
Und zwar geht es um die bulgarische Geschäftsfrau Ruja Ignatova. Jetzt muss man sagen, die hat in Deutschland gelebt. Die ist als Kind nach Deutschland gekommen und hat sehr, sehr erfolgreich die Schule besucht, hat sehr, sehr gut Deutsch gelernt, hat ein Studium absolviert, hat nachher auch gearbeitet bei einer großen Wirtschaftsprüfungsfirma, also hat Doktorat gemacht, also alles, also das war eine Bilderbuchkarriere. Du hast gesagt, da kannst du wirklich mal schauen, da kommt jemand hierher und wirklich greift die Gelegenheit beim Shop von, macht eine ganz tolle Karriere. Und das hat sie auch wirklich gemacht. Also das hat sie auch nicht erfunden oder gefaked, das war wirklich da. Und irgendwann hat sie dann anscheinend aber gedacht, naja, das reicht mir nicht, ich bin so schlau, bin auch viel, viel schlauer als alle anderen, jetzt mache ich mal das echte Geld. Weil vorher bin ich angestellt, jetzt mache ich das echte Geld. Und hat eine tolle Idee gehabt für ein Produkt, das heißt OneCoin. Und OneCoin war nichts anderes als eine Kryptowährung. Kryptowährungen, die über Blockchains Zahlungen validieren, ist jetzt nichts Neues, gab es damals ja auch schon ein paar. Aber ihre OneCoin, die war besonders. Und weißt du, was das Besondere an der OneCoin war?
Nee.
Der Wert ist stetig gestiegen.
Ja, das ist doch super.
Ja, die OneCoin ist stetig raufgegangen.
Wobei man ja sagen muss, in diesen Jahren, wo sie tätig war, war erstens Bitcoins und
Co. auch noch ganz gut.
Nicht, ja,
aber
stieg
gut
auch ständig Wachstum, an Wert und waren jetzt auch noch nicht zu dieser Massenmarke.
Ja, ne? So ab 2014, stimmt, da wären wir alle gerne aus heutiger Sicht dabei gewesen
bei Bitcoin. Hätte mir schon gereicht.
Hätte mir schon gereicht, ja. Aber ist halt so, ja. Also die Zeitmaschine wissen wir eh, die haben wir alle nicht. Das Tolle aber an OneCoin war, warum konnte dem im Wert steigen? Es hatte ganz was Tolles, sie war eigentlich nicht handelbar. Also du konntest deine OneCoins haben und am Papier bekamst du dann ein Zertifikat, wo drauf stand, diese Woche sind sie 100 Euro wert und nächste Woche sind es 120 und am Ende des Jahres 200 Euro oder so. Aber du konntest sie nicht wirklich verkaufen. Aber du hattest ein Zertifikat, wo drauf steht, ich bin reich. Also das ist ja auch schön, wenn man sich mal das liest, ist doch ganz fantastisch. Die Investoren sind dort eingestiegen. Jetzt hat sich OneCoin natürlich überlegt, na gut, also wenn wir jetzt wirklich so eine Währung machen, dann ist das ja ganz schlimm, da würden wir unter die Finanzmarktaufsicht fallen. Unter Umständen würde es verboten werden. Wir machen einfach ein ganz tolles Vertriebsschema. Wir sagen einfach, das sind Kurse.
Ja.
Die Leute buchen einen Kurs bei uns zum Thema finanzielle Freiheit, Unabhängigkeit,
herrlich.
Erfolg. Weißt du, was halt so leibend ist, was wir alle gerne hätten. Und wenn wir diesen Kurs buchen, bekommen wir uns nachher ein paar OneCoin. Aber eigentlich habe ich eine edukative Leistung. Ich verkaufe einfach einen Kurs. Und da ich einen Kurs verkaufe, da ist ja eigentlich jetzt nichts verhockt. Ne? Also da brauche ich ja keine Aufsicht oder so. Und so konnten die das relativ lang machen. In Europa natürlich länger als sonst wo, weil, wie gesagt, die US-amerikanischen Behörden, die haben sich dann schon 2017 überlegt, irgendwie komisch, Betrug, Geldwäsche und Verschwörung. Alles komisch. Sie ist dann einfach wirklich von der Bildfläche verschwunden. Und zwar hätte sie bei einer dieser OneCoin-Konferenzen, wie vorher schon angesprochen, auftreten sollen als der Superstar, wo sie dann mit ihrer Designer-Handtasche reinkommt auf die Bühne und selbstbestimmt sagt, toll, wir sind die Generation OneCoin und die ganzen Banken und Finanzsysteme und Zentralbankgeld, das ist alles von gestern. Wir sind hier und wir sind die junge Generation. Wir sind OneCoin und alle hätten gejubelt, aber sie kam einfach nicht. Sie kam nicht, weil sie verschwunden war. Und das Interessante ist, sie ist es bis heute.
Das ist geil.
Das Pyramidenspiel von OneCoin ist dann 2019 zusammengebrochen und jetzt kommt ein Schaden, der wirklich recht beachtlich ist, nämlich 4,4 Milliarden Euro. Es ist wirklich strange, wo ist sie heute? Und das ist eine der größten Verschwörungstheorien, was macht sie heute? Hat sie ein neues Gesicht? Hat sie sich komplett umoperieren lassen? Was tut sie eigentlich? Ist sie tot? Sie hatte ja Kontakt mit der griechisch-bulgarischen Mafia. Angeblich hätte sie einer von denen töten lassen sollen. Man hat jetzt in den Büros, letztes Jahr im Büro des Leiters der Kriminalpolizei in Sofia, erstens seine Leiche gefunden und neben seiner Leiche Dokumente, die beweisen sollen, dass die Ruscha Ignatova damals schon ermordet worden sein soll zu dem Zeitpunkt, wo sie verschwunden ist. Und die Staatsanwaltschaft sagt, sie kennt diese Dokumente, aber sie wollen sich zum Inhalt nicht äußern. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die sagen, dass sie in Kuba sein soll. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die behaupten, dass ihre Identität komplett geändert hat. Und was allerdings feststeht, ist, dass die US-amerikanischen Behörden weiter gegen sie ermitteln. Nämlich das FBI hat eben Kenntnis erlangt von ihrem angeblichen Tod und hat dann 3 Monate später sie auf die Liste mit den 10 meistgesuchten Verbrechern, der berühmten Most Wanted-Liste, draufgesetzt. Und da wurden sie gefragt, naja, aber die ist ja angeblich tot, sagen die Bulgaren. Und dann hat der Chefermittler des FBI gesagt, wir haben unsere Gründe. Aber ein großes Rätsel, und wo sie ist, angeblich soll sie auch im Ionischen Meer ermordet worden sein, 2018. Also es gibt eine Fülle an Gründen.
Das klingt sehr spannend. Aber das ist der erste Fall, wo ja. jetzt mal ein Blut
da Blut kommt wirklich, oder auch nicht.
Also das könnte, aber
zumindest
ja.
den einen haben zerschossen.
Der ist auf jeden Fall erschossen.
Den Kommissar, ja. den haben zerschossen, aber vielleicht auch nicht wegen des Falles. Ich meine, der
hat unter Umständen nicht, ja.
andere Feinde auch
und
noch
das vielleicht eine falsche Mafia. Fährte gelegt worden ist. Man weiß es nicht, aber es ist... Das ist durchaus eine spannende Sache.
Ja, aber eine unglaubliche Betrugsgeschichte. Und es gab dann auch so einen OneCoin-Shop. Da konntest du dann mit deinen OneCoins Dinge kaufen. Ah. Und dieser Shop wurde angeboten als das Amazon von morgen. Und Jeff Bezos kann einpacken. Und interessanterweise war dann im OneCoin-Shop, wenn du die Produkte jetzt zum OneCoin-Kurs in Euro umgerechnet hattest, so teuer, dass es völlig absurd war. Aber trotzdem, wenn sie sagten, OneCoin ist super und Freiheit, finanzielle Freiheit, Selbstbestimmtheit.
So ungefähr so, wie wenn du irgendwo Meilen gegen Produkte einlösen
willst. Ja, wenn du den berühmten Koffer bei der Lufthansa kaufst. Ja. Ja. Viel Spaß damit.
500 Euro kostet.
Würde ich hier vermeiden, ja. Gut, damit kommen wir noch zu einem
allerletzten echten Fall.
Und zu einem echten Klassiker.
Das ist wirklich ein Klassiker, und dieser Klassiker ist wieder mal aus Österreich. Wir haben ja mit einiger Vorliebe auch österreichische Fälle gewählt.
Es liegt auch daran, dass wir österreichische Podcasts sind. Man muss aber auch sagen, es war nicht so schwer, österreichische Fälle zu finden. Ja.
Also wenn euch noch andere Fälle einfallen, aus Österreich, aus anderen Ländern.
Immer her damit.
Immer her damit.
E-Mail an
wir machen euch gern wieder mal ein Special.
An ziemlich gut veranlagt@kurier.at.
Nämlich jetzt kommen wir zum letzten Fall. Babak, sage ich da einfach nur. Babak kennt jeder. Bank für Arbeit und Wirtschaft. Heißt sie?
Und das war die Bank des Gewerkschaftsbundes.
Das war die Bank des Gewerkschaftsbundes, tiefrot, und da hatte alles noch seine Zucht und Ordnung.
Denn die Gewerkschaft hat aus einem Grund immer Geld, muss man dazu erklären, weil sie einen Streikfonds hat, der aus den Mitgliedsgebühren gezahlt wird, dass die Gewerkschaft die Möglichkeit hat, die Rechte der Arbeitnehmer mittels eines Streiks durchzusetzen. Genau. Und damit das Geld da ist, gibt es einen Streikfonds.
Genau, und wo hat man das Geld da am besten gebunkert?
Natürlich nicht bei den Banken des Klassenfeinds, was ich irgendwie verstehen kann aus deren Sicht.
Das ist ein Kapitalismus.
Nein, aber aus deren Sicht wäre es wirklich blöd gewesen, wenn man denkt, wann das Ganze entstanden ist.
Es hat ja auch
rote Banken gegeben. Aus der Sicht, wo das entstanden ist, ist es aber trotzdem nachvollziehbar.
Natürlich,
dass ich sage, das will ich selber haben.
Ist ja okay.
Also machen wir gleich selber eine
Bank. Machen wir selber eine Bank.
Warum denn nicht?
Ja, warum denn nicht?
Die war ja auch viele Jahre auch gut funktioniert.
Hat ja auch einen Konsum gegeben, nicht?
Der Konsum gegeben ist, gibt auch Lagerhaus.
Hat auch eine Arbeiterzeitung gegeben.
Und es hat auch das kleine Volksblatt gegeben. Was können wir jetzt lange spielen? Südost-Tagespost, da fallen mir ganz tolle Sachen ein. Ah, großartig.
Gut, kommen wir wieder zum...
Einigen wir uns darauf, dass Politik generell im Unternehmertum nicht so stark vertreten sein sollte.
Ja, definitiv. Damals gab es jedenfalls einen Chef, der hieß... Helmut Elsner, der war noch ziemlich, der ist für was gestanden, der Banker im klassischen Sinn, da war wirklich noch Zucht und Ordnung in dieser Bank.
Ein Despot könnte man auch
sagen. Ja, es gab da wirklich, da herrschte Zucht und Ordnung dort in diesem Institut.
Ja, also zumindest bei seinen Mitarbeitern, bei ihm selber kommen wir dann auch drauf.
Ja, da war es dann nicht ganz so. Begonnen hat dann alles im August 2005, nämlich witzigerweise nicht in Österreich. Sondern war die Ursache, sondern in den USA.
Diese Amerikaner, ich sag dir wieder, da war sicher wieder so eine amerikanische Behörde, die übereifrig begonnen hat zu ermitteln. Und eigentlich war alles super, weil die Österreicher haben nichts festgestellt, aber diese Amerikaner haben wieder darauf bestanden, das alles schlecht zu reden.
Alles, so wie die EU waren auch die Amis.
Ja, ganz, ganz schlimm.
Damals jedenfalls ging das US-Investmenthaus Refka an die Börse. Und danach kamen dort in diesem Investmenthaus teilweise neue Manager ins Unternehmen. Und denen fielen Ungereimtheiten in den Bilanzen auf. Und der Verdacht fiel auf den damaligen Chef Philip Bennett. Ihm wurde vorgeworfen, Verluste in Höhe von $430 Millionen durch ungezahlte Schulden vertuscht zu haben. Und witzigerweise, das Geld kam als Darlehen von der BAWAG. Und am gleichen Tag wird Bennett entlassen. Und die BAWAG klagt den Herrn Bennett auf Rückzahlung. Doch blöd, das Geld...
Der hat das gerade nicht einstecken.
Geld wird leider nicht zurückgezahlt, ja. Und rund ein halbes Jahr später, da war es dann März 2006, stoßen die US-Behörden im Zuge der Refka-Ermittlungen auf BAWAG-Konten in der Karibik. Und dort wiederum hat der Investmentbanker Wolfgang Flöttl, der Sohn von Wolfgang Flöttl Senior, der war auch vor dem Herrn Elsner BAWAG-Chef.
Absolut richtig, ja.
1,4 Milliarden Euro auf Kosten der BAWAG in den Sand gesetzt. Und das wurde vertuscht, nämlich mit einer Garantie des Gewerkschaftsbundes. Und so konnte die Bank über Wasser gehalten werden. Und als Besicherung diente ausgerechnet dieser Streikfonds. Und das alles kommt dann 2006 heraus. Und wie das herauskommt, muss dann ÖGB-Chef, der damalige ÖGB-Chef Fritz Versetznix, den Hut nehmen.
Und da gab es ein ganz billiges Wortspiel damals, nämlich Fritz Versetznix.
Ja. Und jetzt ist natürlich alles sehr eng, wenn man da drauf kommt, dass da 1,4 Milliarden in den Sand gesetzt wurden und somit musste die BAWAG Garantien des ÖGB und des Bundes erhalten. Und weiters gab es Mittel von anderen großen österreichischen Instituten, eigentlich alle namhaften, sowie den Versicherungen des Landes. Und die Bank musste in Folge Ende 2006 an die US-Investmentgesellschaft Cerberus, der Höllenhund,
ja, und wirklich also die Hardcore-Kapitalisten schlechthin.
Ja, und sodass keine Garantie schlagend werden musste.
Es war ja für Wolfi Schüssel damals so eine Art Sternstunde, wenn man so möchte.
Und hat sie nicht genutzt.
Er hat sie insoweit genutzt, als er der Retter dann der BAWAG war.
Das, ne? Also ja,
er hat
aber sich bei den Wahlen dann...
Bei den Wahlen hat sie nichts genutzt, ja.
Und jetzt ist es so, dass bereits unter der Führung vom damaligen Generaldirektor Helmut Elsen eine 10%ige Minderheitsbeteiligung bei REFCO eingegangen worden war. Und auch daraus versuchten die REFCO-Gläubiger Kapital zu schlagen. Und tatsächlich mit Erfolg. Die Bank zahlt oder musste dann 683 Millionen Dollar an die Geschädigten dieser REFCO-Geschichte zahlen. Und im Zuge des Skandals begann auch die juristische Aufarbeitung gegen die damaligen Verantwortlichen der Karibikgeschäfte. Vor allem stand ja der bis 2003 amtierende Elsner im Fokus der Ermittler, der das von dem allen gewusst hat. Doch der Ex-Manager war so gewieft, wir kennen ihn ja, der konnte sich dem immer wieder entziehen, vor allem unter Hinweis auf seine angeschlagene Gesundheit. Und erst im Oktober 2006 wurde er verhaftet in seiner Villa in Südfrankreich, nachdem er laut einem Medienbericht in seinem Porsche gesund und munter unterwegs gewesen sein soll. Blöd nur, dass sich diese Reportage später als unwahr herausgestellt hat.
Es war ein Lamborghini, oder nein? Also nein,
überhaupt nicht so. Also. Er war in diesem Porsche auch nicht unterwegs.
Okay, es war aber die Geschichte war so gut, dass die
Staatsanwaltschaft gereicht hat.
Und gesagt, der ist ja noch kurz in Frankreich im Häfen gesessen.
Genau.
Und das ist nicht leimend.
Ja, und das hat
auch dann, du willst nicht in Südfrankreich im Häfen sitzen.
Es hat noch länger gedauert, ja, bis er überstellt worden ist.
Da sagst du dann lieber, geh lieber nach Österreich, weil das brauchst du
nicht. Genau. Ja. Er saß dann 15 Monate in Untersuchungshaft und dann wurde ihm und 7 weiteren Ex-Managern sowie dem Herrn Flöttl der Prozess gemacht. Dann gab es die bekannte Richterin Claudia Bandion-Ordner.
Und ich war damals so dabei beim Prozess und haben wir den angeschaut.
Wirklich?
Da bin ich ins Gerichtskibitz hingegangen und dachte, das schaue ich mir jetzt mal an. Und das Witzige war,
warst du dort?
An einem. Okay. Aber es war total lustig. Also der Flöttl hat immer seinen blauen Anzug angehabt und der Elsner war immer eher legere gekleidet. Und die saßen auf der Anklagebank, wie es so schön heißt.
Der Elsner hat auch nur diesen verletzten Fuß in weiterer Folge gehabt.
Und die saßen auf dieser Anklagebank und die ist hat eine Breite von circa 4 Meter. Und beide haben sich wirklich genau an den Rand festgeklammert, damit sie ja keine physische Nähe zum anderen haben. Wir das gemerkt, beiden, wie unangenehm es ist, weil der Flöttl natürlich in dem Verfahren, ja, so, wie es ein Grundzeuge war es ja nicht, aber er hat quasi ausgepackt und der Elsner hat sich eher mehr fürs Schweigen oder für seine Version der Wahrheit engagiert und
klar.
Und so war er auf dem Flöttl nicht dann doppelt sauer nach dem Motto, jetzt hast du das Geld versenkt und jetzt singst du noch.
Ja. Die Richterin Claudia Bandion-Ordner verurteilt dann den Elsner 2008 wegen Untreue zu 10 Jahren Haft, das ist die Höchststrafe. Manche höre und staune.
Ja, dafür wurde sie dann auch Justizministerin, weil alle gefunden haben, das ist ja so
das
toll.
Ist
und
super.
Ich fand es komisch, dass er die Höchststrafe gekriegt hat, weil es gibt ja viele Dinge, die das Strafmaß bestimmen, weil es ja zum Beispiel so ist, dass es ja auch darum geht, ob du unbescholten bist zum Beispiel. Und das war er ja. Und dass du selbst bei Unbescholtenheit gleich mal die Höchststrafe gibst, ist möglich, weil der Fall halt sehr hoch war, stimmt schon alles.
Ja, aber trotzdem. Ja, wie auch immer, aber die Verurteilung wurde dann ohnehin vom OGH aufgehoben und nach 4,5 Jahren hinter Gittern kam er Mitte 2011 wegen Haftunfähigkeit frei. Und nur 3 weitere Verantwortliche wurden rechtskräftig verurteilt. Elsner selbst starb dann im Jänner des Vorjahres 86-jährig. Und er bemühte sich regelmäßig um eine Wiederaufnahme des Verfahrens und er sah sich als Bauernopfer des ÖGB. Kann man vielleicht so sehen, muss man aber nicht, weil als Vorstandschef trägt man halt die Hauptverantwortung. Und in einem Interview zu seinem 80. Geburtstag sagt er noch, ich habe ein reines Gewissen. Die von Flöttl angeblich verspekulierten 1,4 Milliarden sind bis heute verschwunden. Ein Computer, auf dem die Spekulationen nachzuvollziehen wären, ging laut Flöttl ja leider kaputt.
Und wie Kostolani schon gesagt hat, Geld verschwindet nicht, das hat nachher jemand anderer. Aber ja, es kann natürlich trotzdem verschwinden, wenn es um Bewertungen geht und so weiter. Ja. Also das stimmt nicht ganz. Vielleicht noch ein ganz kleines Bonmot zum Thema Estner, das ich wirklich total nett finde. Er hatte ja im ersten Bezirk ein Penthouse,
genau,
über einer BAWAG-Filiale,
ja,
bei dem es einen Swimmingpool gab, der nur gewidmet werden konnte, weil ein Löschteich war. Der wurde als Löschteich gewidmet. Sein Nachbar war übrigens dieser vorher erwähnte Fritz Verzetnitsch, also der ÖGB-Chef. Mhm. Und da haben sie da über den Dächern von Wien im ersten Bezirk gewohnt. Das wirklich Arge, ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt, aber sie wurde damals sehr, sehr oft kolportiert und deswegen mit Vorbehalt. Er hat den Strom zur Beheizung des Pools und auch für seine Wohnung generell unten von der BAWAG-Filiale einfach abgezapft ohne eigenen Stromzähler. Und das zeigt schon ein bisschen, wie er mein Wahnsinn und dein als Angestellter, glaube ich, nicht so komplett trennen konnte. Weil er halt gefunden hat, die BAWAG, das bin ich, hat sich raufgearbeitet und aus kleinen Verhältnissen, gar keine Frage. Und war sicher auch lange Zeit ein tüchtiger Manager, überhaupt keine Frage. Aber ist ihm halt auch ein bisschen zu Kopf gestiegen, das Ganze, und hat das Gefühl gehabt, das ist jetzt meine Bank. Und außerdem hat er beim Golfspielen beschissen. Ja.
Okay.
Das ist auch noch rausgekommen. Also er hatte generell, glaube ich, er hat generell nicht mehr so viele Freunde gehabt.
Ja.
Nachdem, weil viele hatten Angst vor ihm und viele haben seine Macht geschätzt. Und als das weg war, glaube ich, war es für ihn selber auch eine harte Erfahrung, bei allem, was er angestellt hat, dass er gesehen hat, nein, die Leute stehen ja gar nicht so auf mich, sondern wenn ich unten bin, hilft mir keiner.
Mhm.
Und das hat ihn sicher auch gebrochen. Ja.
Ja.
Aber das müssen wir jetzt nicht sammeln gehen und das ist alles, und auch für ihn gilt nicht nur in dem Fall die Schuldvermutung, weil er rechtzeitig verurteilt wurde, ja, sondern für ihn gilt vor allem das alte Prinzip, und das möchten wir am Ende dieser Podcast-Serie festhalten, wenn du ein Finanzverbrechen begehst, mach's in Österreich und nicht in den USA. Du kommst einfach viel billiger davon.
Ja, schöne Schlussworte für diese vier Specials und ich freue mich auf ein Wiederhören in der nächsten regulären Ausgabe.
Wenn wir uns wieder echte Börsenkurse, Aktien und ähnliches Zeug anschauen und freue mich schon drauf.
Ja.
Aber bis dahin sind wir vielleicht reicher.
Aber sicher weiser.